Willkommen beim Digital Health Podcast von Heise Online. Hier geht es um die Digitalisierung im Gesundheitswesen, von Apps und Medizintechnik bis hin zur Gesundheitspolitik. Für alle, die wissen wollen, wie sich das Gesundheitswesen digital verändert.
Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Marie-Claire Koch und Redakteurin für digitale Gesundheitsthemen bei Heise Online. Alle sollten inzwischen vom E-Rezept oder von der elektronischen Patientenakte gehört haben. Und wer sie aktiv nutzt, hat mit Sicherheit auch schon mal mitbekommen, dass es hier und da eine Störung gibt oder dass man sein E-Rezept nicht einlösen kann. Ich habe heute Lukas Schmidt-Rusnak zu Gast.
Hallo.
Er ist bekannt für sein TI-Monitoring-Tool, um Störungen in der Telematik-Infrastruktur, also dem Gesundheitsnetz, übersichtlicher zu zeigen. Außerdem macht er monatliche Auswertungen zu den Störungen. Über die TI soll in Zukunft alles drüber laufen. Und deswegen ist natürlich wichtig, dass alles funktioniert. Aktuell ist das noch nicht so der Fall. Magst du vielleicht einmal erzählen, warum du das Tool entwickelt hast und wobei es hilft?
Ja, gerne. Also es handelt sich um eine kleine Web-Anwendung, das TI-Monitoring, und das nutzt ja Daten, die die Gematik über eine API, eine Schnittstelle zur Verfügung stellt, um darzustellen, welche Komponenten aktuell verfügbar sind. Man sieht auch eine kleine Historie der letzten Stunden und sieht so halt sofort, ob beispielsweise das EPA-Aktensystem gestört ist, was in der Praxis sehr, sehr wichtig ist, weil wenn irgendwas nicht funktioniert, ist eigentlich immer die erste Frage, ist das irgendein Problem, was bei mir in der Einrichtung besteht, am Connector, am Kartentunnel oder im Primärsystem, oder ist es eine Störung, die an irgendeiner zentralen Komponente vorliegt, wo ich keinen Einfluss drauf habe. Das ist eigentlich immer so die erste Frage, und das ist halt unheimlich wertvoll, da möglichst schnell quasi Informationen zu bekommen. Deshalb gibt es halt auch die Möglichkeit, sich über das Tool benachrichtigen zu lassen, per Push-Benachrichtigung, sodass man auch gar nicht aktiv reingucken muss, sondern sofort Bescheid bekommt, wenn eine Störung auftritt oder auch wenn sie behoben ist, dass man halt dann wieder auf die regulären Prozesse umsteigen kann. Also jetzt ein gutes Beispiel ist immer das E-Rezept. Da kann man ja im Falle einer Störung relativ einfach auf das Muster 16 ausweichen, also nach wie vor Rezepte auf Papier ausstellen. Und dann ist es natürlich hilfreich, wenn man das medizinische Fachpersonal informieren kann, sobald die Störung vorliegt, damit halt dann auf Papier umgestellt werden kann und die Patientinnen und Patienten trotzdem ihre Arzneimitteltherapie rechtzeitig erhalten. Die Gematik bietet im Fachportal ein Dashboard, in dem man diese zentralen Störungen sieht. Es gibt ergänzend dazu auch einen WhatsApp-Kanal, über den die Gematik über Störungen informiert. Und man kann sie auch per E-Mail benachrichtigen lassen. Aber ich habe halt die Beobachtung gemacht, dass diese Daten meistens nicht ganz vollständig sind, beziehungsweise dass die Benachrichtigungen verzögert erfolgen. Aber natürlich ist es ausgesprochen hilfreich, wenn man möglichst frühzeitig Bescheid weiß, ob es quasi Sinn ergibt, bei sich nach dem Fehler zu suchen oder ob der Fehler sowieso zentral irgendwo vorliegt und man überhaupt nichts tun kann. Das war im Wesentlichen die Motivation, dass man halt sehr, sehr schnell erfassen kann, handelt es sich um eine lokale oder um eine zentrale Störung. Und ein zweiter, weiterer Punkt ist halt, dass man das auch ein bisschen tracken kann und schauen kann, wie ist das beispielsweise beim eigenen VPN-Zugangsdienstanbieter oder so. Wie häufig liegt da eigentlich eine Störung vor, weil es dazu halt auch keinerlei Daten gibt, offiziell.
Wäre das nicht auch cool, das ins E-Rezept oder also in die App für die elektronische Patientenakte zu integrieren?
Absolut. Das müsste nicht einmal eine Funktion von mir sein. Da könnte man theoretisch auch die Schnittstelle einfach der Gematik nutzen. Diese Daten gibt es. Es gibt auch erste Primärsysteme, die damit anfangen, das zu integrieren, diese Daten, weil die Hersteller und auch die Software- oder IT-Dienstleister auch ein Interesse daran haben, dass die Endanwender natürlich sehen, ob aktuell eine Störung besteht. Und wenn klar ist, es ist eine zentrale Störung, dann bringt es überhaupt nichts, wenn sie sich beim Dienstleister melden und sagen, hier ist eine Störung, weil der Dienstleister kann da auch nichts machen. Also von daher, es bringt Mehrwert, ich glaube, sowohl für die Versicherten als auch für das medizinische Fachpersonal. Und weil es diese Schnittstellen gibt von der Gematik und die sind auch öffentlich beschrieben und öffentlich erreichbar, ist es eigentlich jedem Entwickler möglich, das in seine Systeme zu integrieren, sei es ein Primärsystem oder ja auch eine App für die Versicherten. Was immer so eine Herausforderung ist, ist, dass die Telematikinfrastruktur unheimlich komplex ist. Also es ist ein sehr komplexes Geflecht aus verschiedenen lokalen und halt zentralen Komponenten, Diensten und dann den eigentlichen TI-Anwendungen. Und damit so eine TI-Anwendung wie das E-Rezept funktioniert oder auch die EPA, muss eine ganze Reihe von Komponenten technisch verfügbar sein. Und da ist es jetzt für den Laien aus meiner Sicht sehr, sehr schwer nachzuvollziehen, welche Komponenten sind relevant und welche nicht. Die Gematik hat in Form einer Surface Map, nennt sich das, ja über 800 Wirkbeziehungen zwischen verschiedenen Komponenten modelliert. Darüber wird dann auch deutlich, ob jetzt beispielsweise eine Funktion wie das Einlösen des E-Rezeptes in der Apotheke betroffen ist. Das ist dann, glaube ich, schon deutlich hilfreicher, gegebenenfalls auch für Versicherte. Aber jetzt allgemein wirklich nur die Übersicht der Komponenten, und das sind alleine die zentralen Komponenten über 100 Stück. Das ist, glaube ich, für Versicherte sehr, sehr schwer, da zu identifizieren, bin ich jetzt von dieser Störung betroffen. Also wenn da nicht explizit vielleicht EPA-Aktensystem steht oder E-Rezept-Fachdienst, damit kann man noch was anfangen, dann glaube ich, ist das sehr, sehr schwer. Und für das E-Rezept sind eben auch VSTN-Komponenten relevant beispielsweise. Der Abgleich der versicherten Stammdaten auf der Karte mit den Daten, die quasi aktuell bei der Krankenkasse vorliegen, das nennt sich versicherten Stammdatenmanagement, war so die erste Anwendung der Telematik-Infrastruktur und wird halt heute in verschiedenen Konstellationen quasi als Nachweis für den Behandlungskontext verwendet. Also wenn ich in die Apotheke gehe und da das E-Rezept einlöse, ist das ja nicht auf der Karte drauf, sondern die Karte wird einmal eingelesen, es wird geguckt, sind die Daten noch aktuell. Und dann gibt es so einen technischen Prüfnachweis und der belegt dann sozusagen, dass dieser Abgleich stattgefunden hat und aktuell ein Versicherungsverhältnis existiert. Und das dient dann sozusagen als Schlüssel, um das eigentliche E-Rezept abrufen zu können. Also das passiert da eigentlich im Hintergrund. Ja, und bei der EPA ist es ähnlich. Auch da, wenn ich jetzt in ein Krankenhaus gehe oder zu meinem Arzt, dort die Karte einlese, dann wird halt auch dieser Prüfnachweis generiert über das VSTM. Und der kann dann verwendet werden wiederum für den Zugriff auf das EPA-Aktensystem.
Du hast das Programm ja auch Open Source zur Verfügung gestellt. Wird das noch genutzt von anderen und irgendwie ein Fork betrieben oder ähnliches?
Definitiv. Also die Web-Anwendung wird genutzt. Ich habe auch, als ich die App rausgebracht habe, Feedback bekommen von Ärzten beispielsweise, die sich sehr gefreut haben, dass es das jetzt auch als App gibt. Ich teste auch nach wie vor mit verschiedenen Personen im niedergelassenen Bereich, aber auch im Krankenhausbereich, und bekomme da auch sehr positives Feedback. Gerade auch im Vergleich zu dem WhatsApp-Kanal, da freut man sich dann, wenn die App ein paar Minuten schneller war. Aber in den letzten Wochen, muss man sagen, gab es relativ wenige Störungen. Da hatten wir im zweiten Halbjahr des vergangenen Jahres deutlich mehr, gerade auch mit dem Go-Live der EPA und so. Dann, also dementsprechend war jetzt, glaube ich, die Notwendigkeit nicht ganz so da, aber grundsätzlich ist das Feedback positiv. Man muss ja auch nochmal sagen, dass die Anwendungen verschiedene Ziele auch haben. Diese Web-App, die ja auch Open Source ist, die legt eigentlich mehr so ein bisschen Fokus auf den Tracking, also wirklich auf Ebene der einzelnen Komponenten zu gucken, sind sie verfügbar oder nicht. Man kann sich da auch den zeitlichen Verlauf so ein bisschen angucken, und das Ganze wird archiviert, damit man eben für den eigenen VPN-Zugangsdienst beispielsweise mal gucken kann, werden die SLAs überhaupt eingehalten, um da so ein grobes Gefühl zu bekommen. Die App, die es jetzt für iOS gibt, die hat einen etwas anderen Fokus, die richtet sich eigentlich wirklich an die Endanwenderinnen und Endanwender, also beispielsweise das medizinische Fachpersonal. Auch da habe ich einen aktuellen Status der einzelnen Produkte bzw. Komponenten nach Produkten gruppiert, und die Pro-Version bietet ähnlich wie das Fachportal eine Übersicht in Bezug auf die TI-Anwendungen. Also ich sehe nicht nur, welche Komponenten sind gestört, sondern ich sehe auch, was hat das konkret jetzt für Implikationen, zum Beispiel für das E-Rezept. Also dass zum Beispiel nur das E-Rezept BEGK nicht eingelöst werden kann. Oder dass ich aktuell keine Einrichtungen für die EPA blockieren kann oder so. Diese Auswirkungen auf die Funktion würde man halt dort sehen und kann darüber hinaus auch Push-Benachrichtigungen konfigurieren individuell, um sofort benachrichtigt zu werden, wenn eine Störung auftritt oder auch wenn sie behoben ist. Weil beispielsweise diese E-Mails, die ja auch aus dem Fachportal der Gematik versendet werden, die werden aktuell nur noch versendet bei Beginn einer Störung, aber nicht, wenn die Störung behoben ist. Obwohl das eigentlich auch eine sehr relevante Information ist, weil man zu dem Zeitpunkt wieder auf die regulären TI-Verfahren umstellen kann.
Also das TI-Dashboard ist quasi nicht so hilfreich. Die Kritik kam ja auch schon vor Jahren, dass man da nicht alles schnell sehen kann und dass auch nicht alles erfasst wird. Aber das ist ja sowieso ein generelles Problem. Das geht jetzt auch aus einem Paper zum TI-Umbau und zum Umbau der Gematik hervor, was jetzt vor kurzem durchgesickert ist. Was beobachtest du da, was das Monitoring angeht? Gibt es da auch Unstimmigkeiten oder irgendwelche Muster, die du erkennen kannst?
Also in meiner Wahrnehmung hat sich das Monitoring schon erheblich verbessert. Vor 1-2 Jahren war es noch dieses Grafana-Dashboard, wo man den Status der einzelnen Komponenten quasi gesehen hat. Inzwischen gibt es ja dieses Service-Map, das heißt, die Gematik hat wirklich über 800 Wirkbeziehungen zwischen diesen Komponenten und Diensten modelliert. Das ist schon extrem hilfreich, um Aussagen machen zu können über die Anwendungen und auch die Funktionen innerhalb der Anwendungen. Nichtsdestotrotz sind diese zentralen Komponenten immer nur ein Teil des Ganzen. Man muss halt berücksichtigen, dass es auch eine ganze Reihe dezentraler Komponenten gibt, die bei einem selbst in der Einrichtung stehen. Das sind die Kartenterminals, die ja auch häufig Probleme machen, der Connector, irgendwelche Zertifikate, die ablaufen, die ganzen Smartcards, also namentlich der elektronische Heilberufsausweis oder auch der Praxisausweis, die Institutionskarte SNCB, ja, und natürlich auch irgendwelche Zertifikate, die für die Verschlüsselung oder Authentisierung erforderlich sind. Da kommt eine ganze Menge zusammen und jedes Glied in dieser Kette kann quasi einen Ausfall verursachen. Dementsprechend ist, glaube ich, die Zahl der wahrgenommenen Störungen nochmal deutlich höher, als man jetzt auf Grundlage des Dashboards vermuten würde. Ehrlicherweise muss man auch sagen, dass manche Probleme selbst gemacht sind. Da sitzt der Fehler gewissermaßen vor dem Rechner. Es kommt immer noch recht häufig vor, dass Patienten in die Apotheke geschickt werden, dass ihr Rezept nicht abgerufen werden kann. Das ist nicht immer eine Störung, sondern es kann auch schlicht und ergreifend daran liegen, dass das Rezept noch nicht freigegeben wurde. Also das E-Rezept muss ja freigegeben werden per Signatur mit dem EHBA. Und da gibt es eine Funktion, die nennt sich Komfortsignatur und eine Funktion, die nennt sich Stapelsignatur. Und mit der Stapelsignatur kann man halt am Ende des Tages quasi alle E-Rezepte auf einen Schlag signieren, was natürlich sehr praktisch ist. Das Problem ist nur, wenn der Patient schon vorher in der Apotheke steht und das jetzt E-Rezept abrufen möchte, dann funktioniert das natürlich nicht. Also das ist in dem Fall dann keine Störung, sondern in dem Fall wurde dann halt einfach nicht berücksichtigt, dass das Rezept halt zeitnah freigegeben werden muss, entweder per Einzelsignatur oder Komfortsignatur, das wäre nun die Alternative.
Genau, ich hatte noch gesehen, dass im Papier war ja auch von einer Nichtverfügbarkeit des E-Rezepts von 97,975% die Rede. Und du trackst ja auch regelmäßig die Zahlen und machst auch Auswertung. Passt das für dich so vom Gefühl her oder von deinen Zahlen, die du hast? Oder jetzt aufs Jahr gerechnet, das wären ja 7 Tage, glaube ich sogar. Kommt das hin?
Ich kann mir durchaus vorstellen, dass das hinkommt. Es ist immer ein bisschen schwer, das auszuwerten und auch differenziert zu betrachten, einfach aus dem Grund, dass verschiedene Komponenten, verschiedene Dienste quasi ineinander greifen müssen. Das kann ja beispielsweise auch nur eine einzelne Funktion gestört sein. Fällt die VSTM-Komponente einer bestimmten Krankenkasse aus, dann ließe sich in diesem Moment halt für die Versicherten dieser Krankenkasse das E-Rezept nicht mehr per EGK einlösen. Für andere Krankenkassen schon. Deshalb wäre dann die Frage, spricht man da jetzt schon von einer Störung des E-Rezeptes, auch wenn eigentlich die verursachende Komponente nur eine VSTM-Komponente und auch nur einer Krankenkasse ist. Das ist halt ein bisschen schwierig, weil es eine Kette von 5, 6 verschiedenen Diensten oder Komponenten ist, die der aneinander greifen muss. Dementsprechend, wenn jetzt jede 99,99% Verfügbarkeit hat, dann kommt man vielleicht rein rechnerisch auf diesen Wert. Aber de facto ist es dann doch eine Komponente, die besonders häufig ausfällt und eine andere fällt praktisch gar nicht aus. Also das sieht man halt auch in den Daten.
Die Gematik will die Komplexität richtig zurückschrauben bei der Telematikinfrastruktur. Und du beobachtest das ja regelmäßig. Meinst du, das würde helfen?
Ja. Ich glaube, das ist auf jeden Fall ein richtiger Ansatz. Heute ist es ja beispielsweise so, dass es 2 verschiedene EPA-Aktensysteme gibt. Die Spezifikation ist einheitlich, aber sie wurde halt verschieden interpretiert. Das heißt, auf dem Papier sollten sich die Systeme gleich verhalten. In der Praxis ist das aber nicht der Fall, weil es halt komplett von der Pike auf selbst implementiert wurde. Das macht natürlich dann die Fehler so extrem schwierig.
Sollen ja noch mehr hinzukommen noch.
Genau, und soll noch mehr hinzukommen. Ja. Das auch noch. Also genau, es wird Stand heute nicht bei diesen 2 bleiben, sondern ich glaube, mindestens ein weiteres ist in der Pipeline, wenn nicht sogar 2.
Ja, es sind 2
mindestens. Ja, und da ist natürlich auch zu erwarten, genau, dass die dann wieder ihre Eigenheiten haben.
Dann wäre es ja eigentlich so, dass man erstmal die Komplexität nochmal erhöht für eine gewisse Zeit, um sie dann komplett runterzuschrauben. Mhm. Ist das nicht ein bisschen Geldverschwendung, weil man erst durch diese ganzen Prozesse muss, um das auch zu zertifizieren? Das sind ja sehr langwierige Prozesse auch.
Ja, das sind extrem langwierige Prozesse. Ich glaube, da spricht man üblicherweise so von 18 bis 24 Monaten. Das macht es auch unheimlich schwierig, Verbesserungen herbeizuführen. Also wenn es da irgendwie Feedback gibt oder halt auch irgendwelche Probleme, dann können die halt immer erst in die nächste Spezifikation sozusagen rein. Die aktuelle Zulassung läuft dann aber unter Umständen erst irgendwie in 1, 2 Jahren aus. Und ja, bis dahin können im Prinzip dann die Systeme erstmal noch so weiterlaufen, wie sie sind, vereinfacht gesprochen. Was natürlich extrem schwierig macht. Ja, noch dazu gibt es Systeme, die von verschiedenen Anbietern betrieben werden. Die Aktensysteme sind so ein Beispiel. Aber es gibt auch Dienste wie den E-Rezept-Fachdienst. Den gibt es nur ein einziges Mal.
Von IBM.
Genau, von IBM. Und wenn man jetzt da rein hypothetisch mit dem Anbieter unzufrieden wäre oder die SLAs andauernd gerissen werden, dann hätte man auch relativ wenig Handhabe. Die Gematik kann da im Prinzip nur die Zulassung entziehen bzw. es androhen, aber es steht halt auch keiner in den Startlöchern, der dann zeitnah übernehmen könnte. Also das ist aus meiner Sicht schon ein großes Problem, sodass da auch leider der Gematik dann manchmal ein bisschen die Hände gebunden sind.
Aus dem Papier geht auch so ein bisschen hervor, dass die Gematik halt mehr Befugnisse bekommt, als sie ursprünglich ja angedeutet hat. Es hieß ja noch, dass sie eher eine Art Bühnentechnik im Hintergrund ist, beziehungsweise diese liefert. Aber jetzt geht es ja eher in die Richtung, dass die Gematik teilweise auch selbst betreiben darf. Meinst du, das hilft?
Also ich halte es auf jeden Fall für sinnvoll, dass man gewisse Backend-Dienste, dass man die zentralisiert betreibt und dass man da jetzt auch nicht diese Vielfalt an Anbietern hat und an verschiedener Interpretation von Spezifikationen. Das finde ich auf jeden Fall sinnvoll im Hinblick auf die Stabilität, aber auch rein wirtschaftlich ergibt es eigentlich relativ wenig Sinn, dass man das halt ja mehrfach entwickelt, komplett isoliert voneinander, das alles aufbaut, wo die eigentliche Differenzierung, wo es dann einen Wettbewerb geben könnte, sich ja eigentlich eher dann im Frontend abspielt. Also von daher, das finde ich schon sinnvoll. Das wäre ja wär sicherlich ein Zugewinn für beide Seiten. Also man muss ja ehrlicherweise sagen, dass es auch für die Industrie eine gewisse Hürde darstellt, wenn man von Grund auf das komplett entwickeln muss. Also auch irgendwelche Standards in Bezug auf Sicherheit oder Authentifizierung. Das muss dann auch immer alles mit implementiert werden. Oder diese vertrauenswürdige Ausführungsumgebung, die V, die es ja im Falle der EPA gibt, das muss halt auch jeder aktuell selbst entwickeln. Das, wenn man das irgendwie zentralisiert, glaube ich, wäre das schon ein Gewinn. Das wäre wesentlich besser überschaubar.
Denkst du, dass der Wandel von der Gematik zu einer Institution mit mehr Durchgriffsrechten funktioniert?
Ich glaube auf jeden Fall, dass der Schritt absolut sinnvoll ist, dass die Gematik mit Durchgriffsrechte benötigt, einfach um diese Stabilität zu gewährleisten. Ich glaube aber, dass das wirklich eine sehr, sehr große Aufgabe ist und eine große Herausforderung. Die Gematik hatte jetzt gerade erst diesen Paradigmenwechsel durchlaufen und hat sich in den vergangenen Jahren noch sehr, sehr auf die Technik fokussiert. Jetzt schreibt man sich auch ganz groß auf die Fahne, sich mit den Versorgungsprozessen zu beschäftigen, was ja auch wirklich enorm wichtig ist. Und jetzt eben dieser erneute Wechsel dann quasi vom Regulierer zum Betreiber. Ich glaube, das ist halt wirklich ein längerer Prozess, auch, auf den man sich einstellen muss, weil wurden jetzt erstmal ganz neue Ressourcen, aber auch Know-how und Organisationsstrukturen aufgebaut werden müssen. Es kommen jetzt ganz andere Aufgaben dann noch auf die Gematik zu. Also ich glaube, das ist wirklich eine große Aufgabe, wo man ja ganz neue Organisationsstrukturen ins Leben rufen muss. Und ja, ich gehe davon aus, dass die Transformation sehr komplex ist und sicherlich auch ein paar Jahre dauern wird, bis sich das dann irgendwie eingespielt hat und dann wirklich zu ja, spürbaren Verbesserungen und Entlastungen aufführt.
Das ist vorher wahrscheinlich auch erstmal noch durchs Tal der Tränen.
Ja, ich gehe davon aus, dass es auf jeden Fall eine gewisse Übergangsphase gibt, in der ja die Gematik quasi beide Rollen erfüllen muss. Es gibt nach wie vor die Spezifikationen. Der Wechsel von der TI1.0 zur TI2.0 muss vollzogen werden. Da werden sich gewisse Parallelstrukturen auch einfach nicht vermeiden lassen. Das ist völlig klar. Die EPA ist jetzt gerade erst gestartet. Auch da stehen ja schon die nächsten Ausbaustufen in den Startlöchern. Der digital gestützte Mitigationsprozess, DGMP, der ausgeweitet werden soll. Der digital gestützte Laborprozess, die Patientenkurzakte, die ganzen Anforderungen auch aus dem Bereich EHDS, es besteht natürlich auch ein gewisser Druck, genau, der europäische Gesundheitsdatenraum. Auch da gibt es unfassbar viele Baustellen, Großbaustellen, die parallel laufen und auch irgendwie bedient werden müssen. Deshalb glaube ich, ist das wirklich eine große Herausforderung.
Und das neue Konzept setzt ja jetzt auch darauf, dass durchgängig standardisierte Telemetriedaten erfasst werden. Was würde es bedeuten, wenn es das gibt?
Ich glaube, dass man wesentlich verlässlichere Aussagen machen könnte über den tatsächlichen Zustand der TI. Ich glaube, in der Anfangszeit des Monitorings war es wirklich so, dass man die einzelnen Komponenten angepingt hat und geguckt hat, sind die sozusagen netzwerktechnisch erreichbar, was natürlich überhaupt keine Aussagekraft hat in Bezug auf die Funktionen. Also nur weil eine Komponente irgendwie netzwerktechnisch erreichbar ist und auf einen Ping antwortet, muss das ja nicht heißen, dass sie ordnungsgemäß funktioniert. Und wenn man da quasi eine einheitliche Basis hat, eine einheitliche Architektur und auch ein einheitliches Monitoring, glaube ich, wäre das schon ausgesprochen hilfreich, um auch schnell reagieren zu können, wenn irgendwann eine Störung besteht, um Anomalieerkennung zu machen und solche Geschichten. Ich glaube, das wäre auf jeden Fall ein Zugewinn. Man hätte wesentlich verlässlichere Daten.
In Zukunft will die Gematik ja ungefähr 5700 SLAs überwachen. Aktuell tut sie das ja schon, aber nicht, dass es irgendwelche Sanktionsmöglichkeiten gibt. Reicht da mehr Monitoring oder brauchst da bessere Vertragsmöglichkeiten? Also wenn sich ein Anbieter nicht an die Vorgaben hält, dass er dann schneller eine Zulassung verliert. Das ist ja auch nicht passiert jetzt bei manchen, die zum Beispiel beim Connector-Tausch hatte CGM sich ja auch nicht an die Vorgaben gehalten und denen wurde ja auch nicht die Zulassung entzogen.
Ja, ich glaube, es braucht wirklich beides, also ein Mix aus beidem. Monitoring ist extrem hilfreich, erstmal natürlich auch grundsätzlich erforderlich, um im Störungsfall reagieren zu können. Also an Monitoring führt überhaupt kein Weg vorbei aus meiner Sicht. Ich hatte jetzt tatsächlich auch im Rahmen meines Tools festgestellt, dass einige T-Gateway-Anbieter sich daran ein bisschen orientiert haben und dann auch entsprechend mal so einen Vergleich gepostet haben. Das erzeugt natürlich dann auch Druck und Wettbewerb und ist ja genau das, wo wir hinkommen möchten, dass man sich halt auch ein bisschen durch Leistung und Qualität dann abgrenzt zur Konkurrenz. Aber nichtsdestotrotz, gerade bei Diensten, die es nur einmal gibt, wo es nur einen Anbieter gibt, ich denke, da braucht es auch vertragsrechtliche Hebel, die über die Androhung des Zulassungsentzugs hinausgehen, die dann auch dazu führen, dass das wirklich was passiert.
Das ist in der Vergangenheit auch kritisiert, also das hatte ich auch öfter auf LinkedIn gesehen, da bist du ja auch sehr aktiv, dass Wartungen nicht angekündigt wurden oder dass welche nicht stattgefunden haben und Ausfälle möglicherweise auch auf Wartungen hätten zurückgeführt werden können. Das hatten wir auch in der Vergangenheit schon mal bei Avato zum Beispiel. Und da ist man sich manchmal nicht so sicher, ist das jetzt eine Wartung oder nicht. Und da hast du ja auch kritisiert, dass das oft undurchsichtig kommuniziert wird. Der Plan ist jetzt, dass es da einen einheitlichen Release-Prozess gibt. Hilft das auch oder verschiebt sich da nur die Problematik?
Also ich denke, potenziell kann das auf jeden Fall helfen, wenn man diese Prozesse standardisiert hat. Wie es dann tatsächlich ist, glaube ich, bleibt abzuwarten. Heute ist es halt so, dass ich gerade mit Blick auf diese sonstigen Anwendungen, also Wanda und so weiter, dass ich da teilweise irgendwelche Confluence-Seiten vielleicht noch habe oder andere, ich sag mal, Informationsangebote, wo dann Wartungen angekündigt werden. Und ja, dann schaut man in den Change-Kalender der Gematik, den gibt es ja auch. Da steht das dann aber nicht drin. Oder im Fachportal wird irgendwas angekündigt. Die Wartung sucht man dann aber vergeblich im Change-Kalender. Das ist natürlich so aus Anwendersicht etwas suboptimal. Da könnte ich mir durchaus vorstellen, dass sich das dann verbessert.
Seit kurzem gibt es ja auch wieder den TI-Score. Der war ja irgendwie ein Jahr ausgesetzt oder vielleicht auch länger. Ich weiß es gerade nicht mehr genau. Ist das eine große Hilfe, wenn man dann sieht, okay, Anbieter XY hat die neue Version der elektronischen Patientenakte und die ist auf grün oder deckt sich das gar nicht so mit den Funktionen, die dann möglich sind bei den verschiedenen Anbietern?
Ja, also ich finde den Ansatz grundsätzlich gut, um die Transparenz zu erhöhen, aber es handelt sich ja auch um eine freiwillige Selbstauskunft der Industrie und ich habe spaßeshalber auch mal so ein paar Systeme durchgeguckt und manche findet man gar nicht und bei anderen sind die Angaben halt unvollständig. Da hilft einem das auch nicht so sehr weiter. Und ehrlicherweise muss man ja auch sagen, so eine Migration eines Primärsystems, also sei es ein PVS oder ein KISS, ist ja auch immer mit einem erheblichen Aufwand verbunden. Also die Prozesse haben sich irgendwie so im Laufe der letzten Jahre eingeschliffen. Dann kostet es, glaube ich, auch erstmal ein bisschen Mut und Überwindung, dann quasi so eine Umstellung anzugehen. Und das ist natürlich auch mit erheblichen Kosten und Zeitaufwand verbunden. Und gerade im KISS-Bereich, also in Krankenhäusern, ist es auch einfach eine strategische Entscheidung für Jahren. Also da wechselt man das Primärsystem nicht mal ebenso wie den Stromanbieter, nur weil es vielleicht im TI-Score ein bisschen attraktiver aussieht oder so. Deshalb, also vom Grundsatz finde ich es sehr gut.
Es werden ja auch Produkte parallel betrieben. Zum Beispiel manche Krankenhäuser haben ja auch zwei KISS, Krankenhausinformationssysteme. Mhm. Weißt du zufällig, warum das nicht schneller gewechselt werden kann?
Ich glaube, es ist in vielen Fällen einfach die Komplexität. Gerade in größeren Häusern gibt es ja auch unterschiedliche Bereiche. Einige Krankenhäuser verfügen auch noch über ein angeschlossenes MVZ, in dem dann ein KV-zertifiziertes Praxisverwaltungssystem eher verwendet wird oder irgendwelche Spezialsysteme in bestimmten Fachbereichen, die durch einen Standard-KIS vielleicht nicht so gut abgebildet werden können. Also ich glaube, es ist vor allem diese Komplexität, die dazu führt, dass ja man halt teilweise nicht das Primärsystem hat, sondern einen ganzen Blumenstrauß an Systemen. Ja, was es natürlich dann in der Praxis nicht unbedingt leichter macht, wenn wir über TI-Anbindungen und Co. sprechen.
Das stimmt. Das gesamte Gesundheitswesen, die Telematik-Infrastruktur nutzen, die freuen sich ja schon so ein bisschen darauf, dass es in Zukunft nicht mehr nur hardwarebasiert läuft mit der Anmeldung. Also die Institutionsausweise werden ja in Zukunft auch ohne Karte funktionieren können. Und auch die elektronischen Heilberufsausweise sind ja gerade im Prozess, dass die auch virtuell komplett genutzt werden können. Ja, also hilft das den Einrichtungen im Alltag? Weil manchmal scheitert es ja tatsächlich einfach an der Authentifizierung.
Ja, total. Also aus meiner Sicht kann das auf jeden Fall helfen. Wir haben jetzt heute schon viele Einrichtungen, die einen T-Gateway nutzen, aber ehrlicherweise muss man sagen, dass das T-Gateway so ein bisschen mit angezogener Handbremse fährt, solange man noch das klassische E-Health-Kartenterminal mit der SNCB hat. Rein softwarebasiert ist das natürlich wesentlich performanter und dann kann man auch wirklich mehrere hundert Kartenterminals anbinden. Also insofern, was die Stabilität, auch den Austausch betrifft und allgemein die Handhabung, Performance, ist das auf jeden Fall ja absolut sinnvoll aus meiner Sicht. Und auch die Fernsignatur im Bereich des EHBA, also des elektronischen Heilberufsausweis, weil es ermöglicht natürlich ganz andere Versorgungsszenarien. Also ich bin nicht mehr darauf angewiesen, dass ich ein Kartenterminal zur Hand habe oder halt irgendwie Komfortsignatur nutze und ein Kartenterminal, was irgendwie sicher irgendwo steht, was ich unbeaufsichtigt quasi stehen lassen kann. Ich kann auch aus dem ärztlichen Hintergrunddienst oder so von zu Hause mal eben schnell ein E-Rezept signieren oder so. Das sind halt alles Szenarien, die möglich sind. Ja, absolut. Genau. Und ich glaube, was auch zumindest das Potenzial eines Game Changers hat, ist dieses POP, Proof of Patient Presence. Da geht es ja darum, den Versorgungskontext nachzuweisen, aber durch einen kryptografisch gesicherten Token. Und das wird jetzt im ersten Schritt für das E-Rezept und die EPA eingeführt. Und ich glaube, dass auch das ganz enorm helfen wird, Ausfälle zu reduzieren, weil wir an der Stelle nicht mehr diese Abhängigkeit haben vom VSTM, von diesen VSTM-Komponenten. Genau, weil zukünftig brauche ich dann nur noch den POP-Token und kann halt über den dann das E-Rezept abrufen oder auf die EPA zugreifen, die verschiedenen Stammdaten.
Und das ist auch sicherer.
Das ist auch sicherer, ja. Und ich habe halt verschiedene Authentifizierungswege. Ich kann das über die EGK machen, perspektivisch auch über die Gesundheits-ID und ich kann ganz normale Kartenterminals verwenden. Ich brauche nicht mehr diese E-Health-Kartenterminals, die ja recht teuer sind, muss man ehrlicherweise auch sagen, und recht fehleranfällig, zumal auch wir da immer diese Release-Zyklen haben, die extrem lang sind, weil bei jeder kleinen Änderung, Verbesserung halt immer wieder dieser Zertifizierungsprozess durchlaufen werden muss. Das haben wir halt auch nicht mehr. Was aus heutiger Sicht natürlich etwas schade ist, dass es POP zunächst einmal nur für die EGK geben wird, also die elektronische Gesundheitskarte, und nicht für den EHBA. Deshalb hoffe ich persönlich beim EHBA halt wirklich auf die Fernsignatur und im Bezug auf die SNCB, also den Institutionsausweis, darauf, dass es das halt möglichst schnell softwarebasiert gibt, sowohl für den Krankenhausbereich als auch für den vertragsärztlichen Bereich. Das wäre auf jeden Fall ein Zugewinn aus meiner Sicht.
Und gerade das E-Rezept ist ja auch ziemlich, also es ist einfach versorgungsrelevant und aus meiner Sicht auch eine kritische Infrastruktur. Ja, aktuell scheitert es noch ordentlich, immer mal wieder. In letzter Zeit jetzt nicht mehr so, aber es ist halt, da sind viele von abhängig. Also gerade die Patienten, wenn sie das nicht einlösen können, ist natürlich teilweise auch gefährlich. Was müsste sich aus deiner Sicht ändern, damit du sagst, boah, jetzt ist es gut und jetzt müssen wir uns da keine Sorgen mehr machen?
Die Verfügbarkeit müsste natürlich noch etwas besser sein. Also ja, in den letzten Wochen war es wirklich erfreulich ruhig, muss man auch ganz ehrlich sagen. Aber im vergangenen Jahr hatten wir wirklich mehrfach Störungen über mehrere Stunden, wo der E-Rezept-Fachdienst halt nicht wirklich funktionierte. Also Verfügbarkeit ist, denke ich, ein Punkt. Dann auch das Thema Komfort- und Stapelsignatur. Ich glaube, das muss teilweise einfach noch ein bisschen präsenter sein, sozusagen, dass man sich auch wirklich bewusst ist, dass das Rezept halt rechtzeitig zu signieren ist.
Und dass es nicht auf der Karte
ist. Ja. Spielt in der Regel natürlich keine Rolle. Also normalerweise ist mir das egal, wo das liegt. Aber ich sag mal, die Tatsache, dass es eben nicht auf der Karte ist, führt ja gerade zu diesen ganzen Vorteilen, die das E-Rezept hat. Dass ich beispielsweise ein Folgerezept per Videosprechstunde bekommen kann oder so. Das würde gar nicht funktionieren, wenn das Rezept auf die Karte müsste. Oder auch, wenn ich jetzt in der Apotheke bin und das Rezept ist noch nicht freigegeben, dann muss ich ja auch nicht nochmal zwingend in die Praxis, weil das Rezept auf die Karte drauf muss. Nein, der Arzt kann das ja theoretisch dann einfach freigeben und ich, wenn ich ihn telefonisch erreiche und das ist Glück habe, dann gehe ich halt einfach eine Stunde später nochmal in die Apotheke oder so und ich kann das Rezept abrufen. In solchen Fällen spielt es natürlich schon eine entscheidende Rolle, wo das E-Rezept sozusagen gespeichert ist. Aber ich glaube, ein dritter Punkt, der auch für die Versorgung sehr spannend wäre, wäre halt das Thema BTM, also Betäubungsmittel. Die können ja aktuell noch nicht per E-Rezept verordnet werden und fließen dementsprechend auch noch nicht in die elektronische Medikationsliste in der EPA ein. Das wäre aus meiner Sicht ein sehr, sehr großer Zugewinn, wenn wir das endlich hinbekommen und dann diese Verordnung auch in der EML vorfinden. Das wäre, glaube ich, sehr, sehr hilfreich.
Ja, es gibt ja auch noch andere Rezepte,
nicht nur das,
die noch nicht da sind.
Genau, Tierrezepte oder Eimittel und so weiter können auch noch nicht elektronisch verordnet werden. Aber ich glaube, BTM ist wirklich so ein Punkt, der wäre ausgesprochen relevant, auch in Bezug auf die Arzneimitteltherapiesicherheit.
Dein Tool gibt's ja aktuell vor allem, weil das alles nicht so läuft, wie es laufen sollte. Wenn das alles klappt und die Pläne der Gematik und des Bundesgesundheitsministeriums aufgehen, dass es endlich eine Betriebsstabilität gibt, dann braucht es ja dein Tool gar nicht mehr, oder doch?
Also Monitoring braucht es immer aus meiner Sicht, gerade in kritischen Bereichen wie der Thematik Infrastruktur auf jeden Fall. Aber mein Wunsch wäre es natürlich auch, ich glaube, das ist im Interesse aller Versicherten, aber vor allem auch aller Personen, die im Gesundheitswesen arbeiten, dass man sich um diese Störung eigentlich gar keine Sorgen mehr machen muss, dass die so selten auftreten, dass man es praktisch gar nicht spürt. Das wäre natürlich mein Wunsch und dann wäre mein Tool natürlich auch überflüssig. Das Monitoring grundsätzlich, also die Überwachung der Komponenten, die braucht es natürlich weiterhin allein schon, um Störungen zu erkennen, reagieren zu können, keine Frage. Aber Monitoring für die Endanwenderinnen und Endanwender, würde ich mir natürlich auch wünschen, dass es das nicht bräuchte.
Als du dein Tool vor rund einem Jahr war das jetzt, hast du das ja veröffentlicht. Da gab es ja auch positive Rückmeldung von der Gematik auch. Da hatte ich auch nachgefragt, ob das vielleicht nochmal spannend wäre, das Tool irgendwie zu integrieren, das ja auch noch angepasst werden kann, vielleicht im Look der Gematik. Ist das immer noch der Stand, dass die Gematik das nicht nutzen möchte oder hat sich da was geändert?
Also ich habe in der Hinsicht nichts mehr gehört. Es gibt ja auch das Fachportal, das umfassend überarbeitet wurde. Ich finde, das ist auch relativ übersichtlich. Vor allem sieht man die Auswirkungen auch auf die Anwendungen und die Funktion innerhalb der Anwendung. Aber was ich wirklich nach wie vor am meisten vermisse, ist die Möglichkeit, benutzerdefiniert sich benachrichtigen zu lassen in Echtzeit, wenn irgendeine Störung auftritt. Das gibt es halt nach wie vor nicht. Der WhatsApp-Kanal wird manuell befüllt, bespielt. Und auch nur lückenhafte, also kleinere oder kürzere Störungen bekommt man da gar nicht mit. Die Fachportal-E-Mails, die kommen meistens mit einer Verzögerung von 10 bis 15 Minuten oder so. Eine Benachrichtigung über die Endstörung gibt es überhaupt nicht. Das ist natürlich nicht so praktisch. Hinzu kommt, dass ich halt überhaupt keine Filtermöglichkeiten habe. Also wenn ich gewisse Dienste vielleicht gar nicht nutze als kleine Praxis oder als Apotheke, dann würde ich trotzdem zugespammt werden, wenn es diese Echtzeitbenachrichtigung gäbe. Von daher könnte man aus meiner Sicht eigentlich sehr, sehr gut noch ergänzend anbieten, auch auf Open-Source-Basis. Das würde ich persönlich sehr begrüßen, wenn es da quasi ein offizielles Tool gäbe von der Gematik. Aber ich habe dahingehend jetzt nichts weiter gehört. Es gab eine relativ umfassende Umfrage auch zum Fachportal, was man sich da so wünschen würde und was einem wichtig ist. Die Gematik vor ein paar Monaten gestartet, aber was da jetzt konkret raus resultiert, weiß ich nicht.
Im Sinne aller Beteiligten eigentlich. Und es kostet ja jetzt nicht extra noch Geld, das irgendwie. Es ist ja schon da.
Genau, die Daten sind da, die Schnittstelle ist da, das zumindest eine Implementierung von mir gibt es jetzt. Es gibt auch Open Source Tools wie Notify, über die man diese Push-Benachrichtigung versenden kann. Wäre vielleicht auch wirtschaftlich attraktiver als jetzt WhatsApp, so man sich auch fragen kann, ob man jetzt Meta da unterstützen oder nutzen möchte an der Stelle. Von daher aus meiner Sicht gäbe es Alternativen.
Ja, hat auch bei uns im Forum immer für Häme gesorgt, dass da die Dienste von Meta in Anspruch genommen werden. Du steckst da ja wirklich eine Menge Arbeit rein. Ich habe das so ein bisschen beobachtet, dass das quasi dein Hobby ist. Wirst du da groß unterstützt? Also hat da irgendwer mal was gespendet oder so bei dir?
Tatsächlich nicht. Dafür gab es dann einige Leute, die die App gekauft haben. Trotzdem, also finanziell muss man ganz ehrlich sagen, steht das zum Aufwand oder auch den laufenden Kosten überhaupt nicht im Verhältnis. Aber ja, ich habe halt das Gefühl, es ist eine sinnvolle Sache. Das wird mir halt auch durch das Feedback gespiegelt, was ich so bekomme. Und es macht Spaß. Von daher sehe ich das tatsächlich eher so als Hobby. Das stimmt schon, ja.
Ja, dann drücke ich mal die Daumen, dass da noch sich der eine oder andere findet, der dich unterstützen möchte. Und vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Und wir sprechen uns bestimmt bald wieder.
Vielen Dank. Danke, dass ich hier sein durfte.
Du bist in Hamburg. Danke. Tschüss.
Tschüss.